Ich bin in einem sozial eher schwachen Stadtteil aufgewachsen, in Bremen, meiner Heimatstadt. Das war so ein bisschen wie Richtsberg hier in Marburg, nicht ganz so heavy, aber so ein bisschen die Richtung, stimmt. Und ich bin als Sohn des Pastors in so einer kleinen, heilen Oase in diesem Stadtteil aufgewachsen, wo alle sich lieb hatten und das irgendwie alles ganz anders war. Und ich bin in der Angst vor den Kindern von der anderen Straßenseite aufgewachsen. Das war immer so ein bisschen so das Schreckbild. Da kriegte man hin und wieder mal eins in die Fresse, wenn man nicht aufgepasst hat. Und wir hoben uns von unserer Umgebung ab. Also unsere Familie war in Ordnung. Mein Vater verdiente mehr als die meisten Leute in unserem Stadt, weil er der Pastor war. Der war ja beamtet, ne? Ist ja klar. Und es ging so weit, dass es bis in die Sprache reinging. Wir haben eben auch anders gesprochen als die Kinder von der anderen Straßenseite. Wir haben keine Fäkalwörter benutzt. Es war in unserer Familie tabu. Auch keine starken Kraftausdrücke. Nur mein Vater, der war so ein bisschen impulsiv, der manchmal dann, aber normalerweise nicht. Und eines Tages, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, da machte meine Mama mal einen Witz. Nämlich der geht so: Was ist die Steigerung von imposant? Das ist ein Fremdwort, ne? Imposant. Was ist die Steigerung von imposant? Imposant, im Hintern Steine, im Arsch Geröll. Ne? Das ist der Witz. Und genau, manche haben den verstanden, das ist super. Ich war geschockt als kleiner Junge von diesem Witz und meine Mama merkt, dass ich nicht lache und da sagt sie, ja, was ist denn los? Und da sage ich, Mama, du hast Arsch gesagt. Und da hat sie gesagt, du kleiner Pharisäer. Aber ich war ehrlich geschockt. Es hat mich total umgetrieben, dass meine Mama auf einmal Arsch sagt. Und das durfte man noch nicht. Das haben nur die Kinder von der anderen Straßenseite gemacht. Und ja, ihr lacht, aber das war für mich eine ernsthafte Krise. Es war ein Tabubruch. Meine Mutter hatte eine Regel gebrochen. Die galt in unserem Haus. Sowas sagt man nicht. Und ich war verunsichert. Da kann man sagen, ja, das ist ja kindisch. War ja auch kindisch. Ich war ja auch ein Kind. Von daher liegt das ja nah. Völlig harmloser Witz. Aber diese Verunsicherung, die kennen ganz viele von uns. Du glaubst an etwas. Es ist eine feststehende Regel in deinem Leben. Du hast es gelernt. Es ist ein Prinzip. Es ist ein Gesetz. Irgendwas. Keine Füße auf den Tisch. Keine Ahnung. So. Und dann kommt da jemand daher mit so einer schnottrigen Bemerkung, mit so einem Satz, mit so einer Geste, wischt dir das einfach vom Tisch. Das, woran du glaubst, das, was für dich immer gegolten hat. Und wie reagierst du da drauf? Du reagierst unter Umständen wütend oder verunsichert oder vielleicht sogar mit Angst. Das ist jetzt wirklich wahr. Das Leben ist chaotisch. Und jeder Mensch sucht nach festen Orientierungspunkten, oder? Wir suchen Regeln, wir suchen Gesetze, wir suchen Prinzipien, die uns Orientierung geben in einem Leben, das wir oft nicht verstehen. Wir brauchen das in einer Welt, die uns zu groß scheint und zu chaotisch scheint. Wir brauchen Orientierung, wir brauchen das Gefühl, dass wir das Leben wenigstens ein bisschen im Griff haben. Und diese Regeln und diese Gesetze, die helfen uns dabei. Und dann kommt da einer daher und tut so, als wäre das gar nicht so, das, woran du glaubst. Und du reagierst empört. Du witterst Gefahr. Du merkst, dass dein Weltbild anfängt zu wackeln. Und das ist ein hässliches Gefühl. Niemand mag das. Jesus und die Religiösen, da sind wir genau beim Thema. Weil das ist genau der Konflikt, den Jesus ausgetragen hat mit den Religiösen seiner Zeit. Vom Beginn seines öffentlichen Dienstes bis zum Ende. Und dieser Konflikt endete vorläufig damit, dass sie ihn gekreuzigt haben. Weil er zu gefährlich war. Weil er zu beängstigend war. Weil religiöse Menschen Jesus oft nicht ertragen können. Jesus ist manchmal unerträglich. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich bin selber ein religiöser Mensch. Und viele, die hier sitzen, sind das auch. Wir sind religiöse Menschen. Aber Jesus kommt uns manchmal daher unerträglich. Ich lese seit einiger Zeit das Lukas-Evangelium und das ist ja, wir beginnen ja diese Reihe, Lektion aus Lukas, und ich bin schockiert. Ich bin schockiert von Jesus. Mein Jesusbild stimmt nicht. Da passt was nicht. Ich finde ihn beängstigend. Ich finde ihn unbequem. Ich würde gerne mal ganz kurz den Konflikt nachzeichnen, Jesus und die Religiösen. Es begann schon ganz zu Beginn der Zeit, wo Jesus anfing, öffentlich zu wirken. Er hatte spektakuläre Wunder schon getan. Er hat aufsehenerregend gepredigt. Es sind Menschen gesund geworden. Da wurde die religiöse Elite auf ihn aufmerksam. Die setzte sich im Prinzip aus zwei Gruppen zusammen. Das eine waren die Priester und die Gesetzeslehrer, die Theologen der damaligen Zeit, der jüdischen Kultur. Und die anderen waren die Pharisäer, eine Gruppe, die es darauf anlegte, sehr heilig zu leben, Gott sehr wohlgefällig zu sein, möglichst das zu tun, was Gott gerne möchte. Fast schon eine Art Heiligkeitsbewegung. Das war die religiöse Elite seiner Zeit. Und die kam zu Jesus, um ihn zu checken, wie er denn drauf ist, ob man vor ihm Angst haben muss, ob er gefährlich ist, ob das alles so stimmt, was er sagt. Es kommt zu dieser Geschichte, die viele von euch kennen, jedenfalls wenn ihr religiös seid, da, wo diese Männer den gelähmten Freund durch das abgedeckte Dach runterlassen. Das ist die erste Begegnung zwischen den Religiösen und Jesus. Sie mussten das tun, sie wussten keinen anderen Weg. Sie wollten gerne, dass Jesus den gelähmten Mann heilt. Und sie kamen nicht ins Haus rein, das Haus war voll. Niemand kam mehr rein, niemand kam mehr raus. Jesus befand sich in diesem Haus, lehrte, und direkt um ihn herum standen die Religiösen. In einer Diskussion mit ihm vertieft. Und dann tut Jesus etwas Unerhörtes. Erstens, er heilt den Mann. Aber nicht nur das, er spricht ihm auch die Vergebung zu. Er maßt sich göttliche Autorität an. Und das ist das erste Mal, wo die Religiösen mit Jesus in Konflikt geraten. Aber es bleibt noch relativ ruhig. Sie denken sich erstmal nur, holala, was ist hier los? Aber es geht gleich weiter. Das dauert gar nicht lange. Jesus, der nächste Tag vielleicht, es steht nicht genau, welche Zeitspanne dazwischen liegt, aber direkt im Anschluss, Jesus beruft einen Mann in seine Nachfolgschaft, als seinen Schüler, Levi, ein Zolleintreiber. Jeder wusste, dass Zolleintreiber geldgierige Betrüger sind, Gesindel. Niemand wollte was mit ihnen zu tun haben. Levi hieß später Matthäus, hat das erste Evangelium im Neuen Testament geschrieben. Ein Skandal, aber nicht nur das, Jesus treibt es auf die Spitze. Levi feiert ein Abschiedsfest, bevor er mit Jesus loszieht. Und wen lädt er ein? Natürlich seine betrügerischen Freunde. Das Gesindel der Stadt. Und Jesus mittendrin. Jesus bricht innerhalb kürzester Zeit zwei Tabus. Erstens, er maßt sich göttliche Autorität an. Und zweitens, er distanziert sich nicht von den sündigen Mitmenschen, sondern er sucht ihre Gemeinschaft. Unerhört. Und wir müssen gar nicht so tun, als wären wir davon nicht geschockt. Weißt du, wenn du mich nächste Woche in irgendeiner Schwulendisco abfeiern siehst, da will ich gar nicht wissen, was du denkst. Und ich treffe dich dann ja auch. Ich will auch nicht wissen, was ich von dir denke. Hier in diesem Umfeld, dieser Abschiedsparty, kommt es zur ersten Kollision zwischen den Religiösen und Jesus. Es kommt zu einer Diskussion. Sie ertappen Jesus auf der Feier und was dann folgt, ist ein Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Das seht ihr jetzt auf der Leinwand. Lukas 5, Vers 29. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und dann geht's Vers 36 weiter. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich, er sagte, niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid und flickt damit ein altes, sonst ist das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt das herausgeschnittene Stück gar nicht. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche, er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will vom Jungen etwas wissen. Der alte ist besser, sagt er. Ich verstehe das Bild mit den Weinschläuchen so. Jesus sagt, das, was ich bringe, das, wofür ich stehe, dieses neue Leben, was ich mitbringe, sprengt eure religiösen Gesetze und Prinzipien. Ihr habt das Alte gut im Griff. Ihr wisst, wie man die Regeln beherrscht. Ihr wisst, was man tun muss und was man lassen muss. Aber die Dynamik dieses neuen Lebens hat darin keinen Platz. Das sprengt den Rahmen, das geht weit darüber hinaus. Und so wie ein junger Weinschlauch sich dehnen muss, damit der Wein in ihm zum Wein werden kann, genauso folgen die Formen, die Gesetze, die Regeln ab jetzt dem ewigen Leben, das von Gott kommt. Und nicht umgekehrt. Die Form passt sich dem Leben an. Und dieses ewige Leben, das repräsentiere ich. Und dann sagt Jesus einen ganz spannenden Satz. Niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will vom Jungen etwas wissen. Der alte ist besser, sagt er. Das ist der letzte Satz in diesem Bild. Und ich glaube, Jesus beschreibt uns religiöse Menschen mit diesem Satz. Wir haben immer die Tendenz zum Alten. Wir suchen die Sicherheit. Wir suchen die klaren, bekannten Regeln. Der Alte ist besser, sagen wir. Wir suchen die vorgeschriebenen Gesetze, denn das können wir beherrschen. Das lässt sich kontrollieren. Wir wissen, wie man das Spiel spielt. Wir haben das drauf. Das Neue macht uns Angst. Die Dynamik, die Bewegung, wo wir gar nicht wissen, wo geht das eigentlich hin? Was steht da am Ende? Das ist uns viel zu unsicher. Da lassen wir die Finger davon. Aber genau dafür steht Jesus. Jesus steht für das radikal Neue. Jesus fordert uns heraus. Jesus fordert uns heraus, diese Sicherheit unserer religiösen Gesetzlichkeit hinter uns zu lassen und ihm in das Neue hineinzufolgen. Und wenig später, da könnt ihr nachlesen, wie das geht. Ich erzähle die Geschichte wieder kurz. Lukas 5 und 6, darüber rede ich heute. Könnt ihr in eurer Bibel nachlesen. Es ist Sabbat. Schon wieder gleich im Anschluss. Jesus schlägt ein Ding nach dem anderen nach. Es ist Sabbat. Seine Jünger und er streifen durch die Kornfelder. Seine Jünger haben Hunger. Sie reißen die Kornähren ab, streifen die Körner raus, essen die. Das sehen Pharisäer. Die Jünger verstoßen gegen die Sabbatruhe. Sabbat, das ist der heilige jüdische Tag, da darf man nicht arbeiten. Aber was die Jünger da machen, das ist im Prinzip Ernte für die religiösen Menschen. Und die Pharisäer sagen, Jesus, wieso passt du nicht auf, deine Jünger arbeiten am Sabbat? Sie verstoßen gegen das Gesetz. Und dann antwortet Jesus mit einer Begebenheit aus dem Alten Testament. Und die muss er nur erwähnen, die wissen ganz genau, wovon er redet. Ich erzähle dir nur ganz kurz nach. Jesus erzählt von dem legendären König David, wo der noch gar kein König war. Da war nur der junge Anwärter auf den Thron. David befindet sich auf der Flucht. Er flieht vor dem amtierenden König Saul. Saul nämlich fürchtet Davids Konkurrenz und er will ihn töten. David auf der Flucht hat keinen Proviant mehr. Er hungert. Er kommt zu dem Ort, an dem der Gott Israels angebetet wird. Und er fragt die Priester, habt ihr was zu essen? Die Priester sagen, wir haben hier nur diese heiligen Brote. Die darf niemand anfassen, nur die Priester. Und David ist das egal. Er isst diese Brote, obwohl er es nicht darf. Und Gott lässt ihn leben. Er hätte ihn töten können, er tut es nicht. Im Gegenteil, Gott steht weiter zu David und er kümmert sich darum, er sorgt dafür, dass David später König wird. Und zwar der berühmteste König in der Geschichte Israels. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie die Bibel sagt. Jesus deutet diese Geschichte nur an, in dem Konflikt mit den Pharisäern und sagt, so ist Gott. Gott will, dass der Mensch lebt. Gott entscheidet sich im Zweifelsfall für die Barmherzigkeit und gegen das Gesetz. Und ihr Religiösen, sagt Jesus damit, ihr entscheidet euch für das Gesetz und gegen den Sünder. Barmherzigkeit ist euch unbekannt. Und dann schiebt Jesus noch einen Satz hinterher. Wir merken, wie dieser Konflikt zwischen Jesus und den Religiösen sich immer weiter steigert. Jesus sagt, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und er sagt damit nichts anderes als, ich, Jesus, stehe über dem Gesetz. Das ist ein Skandal. Was sollen wir religiösen Menschen nur tun? Was sollen wir Regelkundigen, was sollen wir Sicherheitsfanatiker mit Jesus anfangen? Wie sollen wir noch unterscheiden zwischen Gut und Böse? Welche Kriterien haben wir jetzt noch, zwischen wahr und richtig zu unterscheiden? Wir haben gerade noch geglaubt, wir wüssten was über Gott und über das Leben, und im nächsten Augenblick sieht das ganz anders aus. Wir haben da so unsere liebe Not mit. Ich jedenfalls. Für dich ist das vielleicht alles banal, was ich hier erzähle, aber ich kämpfe damit. Und Jesus weiß das, und deshalb am Ende seiner Zeit, in der er öffentlich wirkt und zu den Leuten redet, da richtet er nochmal das Wort an seine Zuhörer. Und das ist ein letztes Mal zu allen, bevor er sich dann mit seinen Jüngern zurückzieht, nur noch ihnen letzte Anweisung gibt und dann leidet und stirbt. Die allerletzte Rede, bevor Jesus sozusagen abtaucht. Die steht in Johannes 12, die steht auch auf einer Folie. Ich würde euch gerne ein paar Verse daraus vorlesen, obwohl das aus dem Johannesevangelium ist. Jesus sagt im Vers 44, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Und dann geht's im Vers 49 weiter. Ich habe nicht aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Und ich weiß, bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkünde, verkündige ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Jesus muss diesen Leuten sagen, ihr glaubt vielleicht, ich verstoße gegen alles, was Gott bisher gesagt hat, aber es stimmt nicht. Ich rede im Auftrag meines Vaters. Glaubt mir. Wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt ihr auch meinem Vater nicht. Was sollen wir religiösen Menschen mit Jesus machen? Wir sollen an ihn glauben. Wir sollen an Jesus glauben und wir sollen nicht an unsere Theologie glauben. Und wir sollen nicht an unsere Erkenntnisse glauben, unsere Tradition, unsere Gewohnheiten, unsere Erfahrungen. Es geht um Jesus. Glaube ist kein striktes Befolgen von Wahrheiten, sondern Glaube ist eine dynamische Beziehung zu einer Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und was kann ich als religiöser Mensch daraus lernen? Ich persönlich lerne Folgendes. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe zwei Möglichkeiten, für die ich mich entscheiden kann, nämlich wie ich zu Jesus stehe. Ich kann entweder sagen, ich bin und ich bleibe ein Religiöser. Oder ich lebe als Jesus-Nachfolger. Und diese beiden Möglichkeiten, vor denen stehe ich immer wieder. Ich muss mich immer wieder neu entscheiden. Bin ich ein Religiöser oder bin ich ein Jesus-Nachfolger? Und wenn ich mich entscheide, ein Jesus-Nachfolger zu sein, dann hat das drei Konsequenzen. Erstens, Jesus ist das Maß aller Dinge. Jesus ist das Maß aller Dinge. Nicht meine Erkenntnis, nicht meine Erfahrung, nicht meine Theologie, nicht meine Tradition, sondern was Jesus sagt und was er tut und was er will. Das hat Priorität. Und das bedeutet, dass ich immer wieder hinterfragt werde von Jesus. Nicht ich hinterfrage ihn, sondern er hinterfragt mich. Und ich kann niemals sagen, jetzt habe ich es begriffen. Aha, okay, alles klar, abgehakt. Nächste Frage. Ich werde zu diesem Punkt nicht kommen. Jede ernsthafte Beziehung ist eine permanente Baustelle. Das Arbeiten, das Fragen, das Zweifeln, das Suchen, das gehört zu einer ernsthaften Beziehung dazu. Du bist nie am Ende, wenn du eine Beziehung führst. Wenn du aufhörst, dich zu bewegen in einer Beziehung, dann hast du eine tote Beziehung. Und so geht es mit Jesus auch. Es lebt, es bewegt sich, es ist dynamisch. Es sprengt die Grenzen, es tut weh, manchmal. Jesus ist das Maß aller Dinge. Und wenn ich mich auf eine Beziehung mit ihm einlasse, dann erkenne ich das an. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich lerne, ist, Gott will Barmherzigkeit. Ich bin als religiöser Mensch sehr schnell mit meinem Urteil zur Hand. Du hältst dich nicht an die Regeln, bam. Ich bin der Meinung, wer sich nicht an die Regeln hält, der soll die Konsequenzen spüren. Wir sehen das bei Jesus nicht. Jesus ringt um das Leben von Menschen. Er verbringt Zeit mit ihnen. Obwohl das ihn so aussehen lässt, als wäre er einer von ihnen, was oft gar nicht stimmt. Jesus hört ihnen zu, Jesus begegnet ihren Nöten, Jesus verurteilt sie nicht sofort. Das entdecken wir bei Jesus. Und wenn ich sein Schüler sein will, dann muss diese Barmherzigkeit in meinem Leben sichtbar werden. Und drittens, wenn ich wissen will, was Jesus will, wenn ich wissen will, was er tut, was ihm besonders wichtig ist, vielleicht auch jetzt gerade in dieser Zeit, in der wir leben, dann brauche ich die Gemeinschaft der anderen Jesus-Nachfolger. Es gibt so Dinge, die sind so klar. Jesus möchte von uns, dass wir uns lieben, dass wir uns vergeben, dass wir einander ertragen. Okay, da muss man nicht viel drüber philosophieren, das muss man einfach tun. Aber es gibt andere Fragen, die sind schwer. Und die sind dem einen schwerer als dem anderen. Fragen wie zum Beispiel Stellung der Frau in der Gemeinde, Umgang mit Homosexualität, mit Sexualität überhaupt, Verständnis der Bibel, soziales Engagement, was weiß ich. Fragen, die uns beschäftigen, die wichtig sind, auf die wir Antworten finden müssen. Und wir können sie nur als Gemeinschaft finden, als Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern. Und es lohnt sich manchmal, dass wir über diese Fragen streiten. Weil Streit nicht per se schlecht ist, wenn es uns um Jesus geht, wenn es uns um die Wahrheit geht. Was sagt Jesus zu diesen Themen? Kann es sein, dass er neue Wege gehen möchte? Haben wir die Bibel bisher richtig verstanden? Gibt es Dinge, über die wir neu nachdenken müssen? Das sind Fragen, die darf man stellen in einer Beziehung. Und das ist nicht immer leicht, aber das ist der Weg, wie wir weiterkommen. Ich weiß nicht, wie dir das mit dem Thema geht, was ich heute erzählt habe. Ich weiß nicht, ob das für dich neu war oder nicht. Ich persönlich finde diesen Jesus beängstigend. Aber ich finde ihn auch aufregend. Ich merke, ich werde ihn niemals verstehen. Gänzlich. Er wird mich immer wieder überraschen, aber das ist vielleicht auch genau der Grund, warum ich ihm nachfolgen möchte. Weil ich merke, das ist der Weg zum Leben. Da geht's lang. Das ist genau das, wo ich hin will. Jetzt haben wir gleich Anbetungszeit. Und in dieser Zeit, in der wir Lieder zu Jesus singen, mit Texten, die Gebete sind, da hast du Zeit für dich. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir machen während dieser Gebetszeit kein Angebot vorne im Altarraum, dass Fürbitte gemacht wird, dass jemand für dich betet. Die Idee ist eher, dass du diese Zeit nutzt, um ganz persönlich für dich Jesus nochmal zu begegnen. Ohne die alten Formen, ohne dass du denkst, man muss aufstehen, nur weil da Jesus drinnen vorkommt in dem Text oder so. Du sollst diese Zeit nutzen, um Jesus zu begegnen. Vielleicht ist das eine gute Chance für dich. Amen. Bevor ihr nach vorne kommt, bete ich noch und dann geht's los. Wer bist du bloß, Jesus? Wir sind dir so oft begegnet, aber du bist uns oft immer noch ein Rätsel. Und du verlierst überhaupt nichts von deiner Schärfe in dem, was du sagst und was du tust. Und gleichzeitig merken wir, dass das so befreiend ist und dass uns das rausholt aus alten Formen, alten Gewohnheiten, alten Denkmustern, Herr, die uns nicht glücklich machen, sondern die uns gefangen halten. Danke, dass wir mit dir auf einem Weg sind und dass es weiter nach vorne geht und dass es okay ist, wenn wir in vielen Punkten einfach noch gar nicht angekommen sind. Aber du bist bei uns, du bist mit uns auf dem Weg. Du bist selber der Weg, hast du gesagt. Und wir sind also bei dir angekommen, Herr. Bitte hilf uns zu wachsen, hilf uns zu lernen. Amen.